Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen in dieser Stunde nach Bratislava. Dort protestierten heute und noch morgen Bürger für Demokratie und Kunstfreiheit. Wir besuchen ein Festival in Budapest und eine Premiere in Salzburg. Dort hat Peter Sellers die Prokofjew-Oper Der Spieler auf die Bühne gebracht. Eine Oper, die, so Sellers, frisch und lebendig ist und verbunden mit unserem Nervensystem im Hier und Jetzt.
This opera is strangely so fresh, so alive, so to the point, and so deeply in touch with our central nervous system at the moment.
Ja, wie frisch und lebendig der US-amerikanische Regisseur das Werk auf die Bühne gebracht hat, dazu später mehr. Dann verraten wir, was Berlins Kultursenator Joe Giallo für Kunst in seinem Büro hängen hat, und wir nehmen Abschied von einer österreichischen Kultfigur.
Der Opernball wird nimmer das gleiche sein ohne Richard Lugner.
Richard Lugner, der Unternehmer und Society Darling, ist mit 91 Jahren gestorben. Jetzt gehen wir einmal mehr zu den Salzburger Festspielen. Dort hatte am Abend die Oper Der Spieler Premiere, eine Oper des Komponisten Sergei Prokofjew, und zwar seine erste, sein Schmerzenskind, entstanden nach Dostojewskis gleichnamigen Roman. Und darin setzt sich der Schriftsteller mit der eigenen Spielsucht auseinander. Er schildert den Weg in den Abgrund und den Kontrollverlust. Der US-amerikanische Regisseur Peter Sellers hat das Werk für die Salzburger Festspiele, für die Riesenbühne der Felsenreitschule inszeniert. Frisch und lebendig findet ihr die Oper, haben wir gerade vorhin gehört. Ob das auch heute Abend zu spüren war, das weiß unsere Opernkritikerin Franziska Stürz. Sie war für uns in der Premiere. Schönen guten Abend, Frau Stürz.
Hallo aus Salzburg.
Lassen Sie uns erstmal über das Werk sprechen. Wieso wird diese erste Oper Prokofjews ein Schmerzenskind genannt?
Naja, also es geht erstmal ganz stark um Unglück. Es sind alle Protagonisten in diesem Stück, da gibt es eben einen General und seine Stieftochter Polina und deren Hauslehrer Alexei. Alle sind unglücklich, weil sie ungeliebt sind und sie suchen eben Glück durch Geld und das hilft dann auch nicht. Und deswegen ist es irgendwie ein bisschen traurig. Ja.
Entstanden ist das Werk zu Beginn der Russischen Revolution. Dann lag es zu Sowjetzeiten lange auf Eis aus Zensurgründen. Die Handlung spielt im Casino einer fiktiven Stadt in Roulettenburg. Und Sie haben es ja gerade schon angedeutet, hier begegnen sich verschiedene Personen. Wo siedelt Sellers denn seine Version an, 150 Jahre später?
Das sind sehr, sehr heutige Figuren. Also da sind wirklich, diese Polina ist eine Aktivistin, die trägt Baggy Pants und einen Hoodie. Und auch der Alexei, dieser intellektuelle Hauslehrer, ist einfach ja sowas wie ein Student, 25 soll er sein. Die schreiben sich E-Mails oder sie bekommen E-Mails, also haben alle Handys. Also wir sind da in einer heutigen Zeit. Andererseits ist der Ort, diese Felsenreitschule, ja eine besondere Bühne. Und da sind diese Arkadengänge von einer Moosflasche Flechte überwachsen, die auch dann auf den Boden wächst. Also Stichwort Moos, für mich auch eben ja ein lustiger Vergleich, weil wir das eben mit Geld ja auch assoziieren. Also dieses ohne Moos nichts los, vielleicht auch als Witz. Es gibt auch eine sehr heutige Übertitelung auf Deutsch. Also da sind eben die Figuren auch mit so einer flapsigeren Sprache übersetzt. Da ist immer ständig von der Oma die Rede und auch sehr etwas derberen Umgangsausdrücken. Aber das, das ist so das Heutige. Und dann gibt es eben eine unglaubliche Installation, eine Bühneninstallation. Das sind hängende Roulette-Tische in verschiedenen Größen, ziemlich groß. Die sehen eigentlich fast aus wie UFOs, wenn sie dann auch leuchten und geben dann dem Ganzen sowas total ab. Gefahren, spaciges, futuristisches oder eben auch fantastisches. Und das ist eben das zentrale optische Highlight dieser Produktion von George Zipin, diese geschaffenen, schwebenden und sich auf- und absenkenden Roulette-Tische wie Kronleuchter oder eben UFOs.
Mit diesen UFOs und überhaupt dieser Aktualisierung, die Sie ja gerade schon beschrieben haben, wird denn Sellers damit den komplexen Persönlichkeiten der Figuren irgendwie gerecht?
Also das ist halt so, dass diese sind sehr, sehr gut geführt. Auch dieser Dialogstil dieser Oper ist ja sehr prägend. Prokofjew wollte da ja auch was Neues mit dieser Romanvertonung. Und da wird eben sehr, sehr viel geredet. Da wird auch umeinander rumgeredet, immer im Kreis. Das ist schwer auch überhaupt erstmal herauszufinden, was wen antreibt. Insofern muss man da sehr genau hinhorchen und auch sehr genau hinschauen. Da wird sehr, sehr viel auch dargestellt, aber leider verlieren sich für mich diese Figuren gerade in den ersten zwei Dritteln dieses zweistündigen oder gut zweistündigen pausenlosen Abends da auf dieser großen Bühne, eben auf diesem Moos, in diesen Arkaden. Da ist auch die Lichtregie so ein bisschen fahrig, was vielleicht so was Traumhaftes auch ausdrücken soll, aber es ist am Anfang relativ schwierig, da so richtig dran zu bleiben, also fast auch ermüdend, bis dann im letzten Drittel eben diese Roulette-Szene stattfindet und da endlich auch das ganze Ding Fahrt aufnimmt. Da kommt dann ein großer Chor, häutig gekleidet, auch so überschwänglich lustig, hüpfend über die Bühne. Da wird's lebendig auf der Bühne und da hat's für mich dann richtig an Zug gewonnen heute Abend.
Dann kommen wir jetzt mal auf die beiden Hauptfiguren des Abends. Alexej Iwanowitsch, der Spieler, der wird gesungen vom Tenor Sean Penica, der stammt aus Sri Lanka und es heißt, er habe die Oper anfangs gehasst. Dann gab es die Sopranistin Asme Grigorian, sie singt die Rolle der Polina. Es ist ihre erste Zusammenarbeit mit Peter Sellers, beide singen Russisch. Wie haben Sie denn diese beiden erlebt?
Ja, die sind schon eine tolle Besetzung, weil sie eben ungleich sind. Also das ist ja auch in dem Stück so, dass die irgendwie nicht zusammenfinden. Da sind zu viele sowohl persönliche als auch wahrscheinlich standesmäßige Unterschiede. Es gibt ja noch eine dritte Figur und die muss man heute auch unbedingt erwähnen. Violetta Umana singt eben die Großmutter, die hier immer jetzt auch heute Abend in der Übersetzung als die Oma betitelt wird. Aber das ist eine ziemlich junge Oma und die überrascht ja da alle, weil sie eben nicht ablebt, sondern dann dort erscheint und ihr ganzes Vermögen verspielt. Also das war auch noch eine ganz, ganz starke Person in dieser ohnehin großen Besetzung. Sängerisch haben die mich absolut überzeugt, alle. Also das ist toll gesungen und auch toll gespielt. Wie gesagt, also dieser ganze Abend hat dann eben eine Steigerung gegen Ende und am Anfang muss man, also ja, obwohl die alle gut singen und da sich darstellen und auch ihre Beziehung sehr stark sich da entäußern in ihren Emotionen, muss man da erstmal reinkommen. Aber ich gebe einfach mal ein kleines Klangbeispiel, wie sich eben die Asme Grigorian und Sean Panica da so unterhalten. Hört man schon, da wird eben so richtig miteinander diskutiert und kurz darauf geht eben der Spieler dann an den Roulette-Tisch. Er möchte gerne seine Polina mit Geld freikaufen sozusagen.
Dann vielleicht noch ein kurzes Wort zum jungen Dirigenten Timur Tsangiev. Er gab sein Debüt bei den Festspielen, aber auch am Pult der Wiener Philharmoniker. Fand er den richtigen Ton? Das Werk?
Ja, also das war schon ein beeindruckendes Debüt und also diese Musik ist wirklich wuchtig und sperrig, nicht so wie dieses Stückchen, das ist mal ein etwas zarteres, aber eben zwischendrin ätzend, witzig, düster, wirklich komplex, dann kommen romantische Momente dadurch und das hat Tsangiev sehr, 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 sehr gut geleitet. Also das hat wirklich genau Prokofjews Klangwelt eröffnet, die schon auch sehr komplex ist und nicht nur Genussmomente mit sich bringt, aber alles in allem war das also wirklich wirklich eine Sternstunde auch für von der musikalischen Seite.
Und was die Inszenierung anbelangt, da musste man einfach bis zum Schluss ein bisschen Geduld haben. Da nahm es dann Fahrt auf, die Inszenierung von Peter Sellers, der Spieler. Die Prokofjew-Oper hatte heute Premiere bei den Salzburger Festspielen und Franziska Stürz war für uns dabei. Frau Stürz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Zu einem Protest für den Schutz der Kultur kamen heute viele Bürger in Bratislava zusammen. Sie sind beunruhigt, seit Minister gegen Direktoren von Kultureinrichtungen vorgehen. Was steckt hinter den aktuellen Abberufungen? Und ist das Ganze vielleicht nur ein Ablenkungsmanöver, um zu verschleiern, dass Premierminister Roberto Fico, der im Mai angeschossen und schwer verletzt wurde, das Justizwesen umbauen will? Darüber spreche ich gleich mit dem Schriftsteller und Journalist Michal Provoretsky. Vorher bringt uns Jan Gawat auf den aktuellen Stand über die neuesten Entwicklungen in der Slowakei.
Erst die Entlassung bei der Kunsthalle in Bratislava, dann im Haus der Kunst für Kinder und zuletzt die Chefin der slowakischen Nationalgalerie. Tags zuvor hatte bereits der Direktor des slowakischen Nationaltheaters, Matej Dirlička, die Kündigung bekommen. Überrascht habe ihn das nicht, sagt er. Ich hatte erwartet, dass dieser Moment kommen wird. Die Signale, die die Kultusministerin gesendet hat, waren recht klar. Das ist ganz im Stil von Stasi und Gestapo verlaufen. Es hat sie gestört, dass das Nationaltheater frei war. Drei Leute aus dem Ministerium hätten ihm die Kündigung überreicht, mit dabei Sicherheitspersonal. So schildert es der Ex-Direktor und gibt damit auch einen Eindruck von der Stimmung wieder, die derzeit im slowakischen Kulturbetrieb herrscht. Das ist ein Kulturkrieg. Ministerin Šimkovičová und ihr Ideologe Machala haben der Kultur und der Kunst den Krieg erklärt. Martina Šimkovičová ist die Kulturministerin der rechtspopulistischen slowakischen Nationalpartei SNS. Lukáš Machala ist ihre rechte Hand. Die SNS ist die radikalste Partei in der linksnationalen Regierungskoalition. Kunst, die in den Augen der früheren Privatfernsehmoderatorin Šimkovičová nicht slowakisch genug ist, hat es immer schwerer. Inszenierungen zu Homosexualität oder Kirchenkritik sind unerwünscht, erst recht kritische Blickwinkel auf das slowakische Nationalbewusstsein oder gesellschaftliche Probleme, wie ich sie eben am Nationaltheater gab. Das ist freilich aber nicht die offizielle Begründung der Ministerin für die Entlassungen. Von einigen Generaldirektoren müssen wir uns verabschieden, da wir Beweise darüber haben, dass sie als Manager in ihren Institutionen versagt und damit Eigentum der Slowakischen Republik beschädigt haben. Konkret geht es um strittige Personalentscheidungen im Nationaltheater oder Renovierungskosten der Nationalgalerie. Letztere soll jetzt ein Krisenmanager übergangsweise leiten. Nach eigenen Angaben ein Zahlenmensch, wie die slowakische Zeitung Janik N. über seinen Auftritt vor der Theaterbelegschaft berichtet. Den Krisenmanager habe beispielsweise interessiert, wie viele Bilder pro Quadratmeter die Nationalgalerie ausstelle. Die geschasste Direktorin der Nationalgalerie, Alexandra Kusa, ist empört über das Vorgehen der Kultusministerin. Im Kulturbetrieb arbeiten wir oft in unserer Freizeit. Wir wissen ja alle, unter welchen Bedingungen und für welche Gehälter. Und das schmeißt jemand einfach so weg und sagt, ihr seid nicht effektiv genug.
Soweit die geschasste Direktorin der slowakischen Nationalgalerie, Alexandra Kusa. Sie war heute unter den Demonstranten, genauso wie der Schriftsteller und Journalist Michal Chovoretsky. Ihn erreiche ich in Bratislava am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Chovoretsky.
Guten Abend, dobrý večer aus Bratislava.
Sie waren heute auf der Demo dabei, veranstaltet von der Initiative Offene Kultur. Das ist ein Bündnis von Menschen aus allen Kultur- und Bildungsbereichen. Es ist ja gerade Urlaubszeit und deswegen passiert das alles vielleicht auch gerade. Waren denn viele Menschen da heute?
Ja, überraschend viele. Über 10.000 Menschen sind gekommen, um ihre Stimme zu äußern, ihre Meinung zu dieser Entwicklung. Es war laut, es war eine Hitzenschlacht, aber trotzdem, in dieser Urlaubszeit sind viele Bürgerinnen gekommen, weil die Lage in der Kulturszene, aber auch in der ganzen Gesellschaft hat sich so zugespitzt, dass ich glaube, viele wütend, frustriert sind und einfach ein Wechsel an der Position der Kulturministerin sehen wollen.
Sie haben auch eine Rede gehalten. Worum ging es darin?
Also ich habe diese ganze Veranstaltung heute Abend moderiert, aber ich habe am Anfang auch meine kurze Rede erklärt und vor allem die Gründe, warum wir demonstrieren. Otvorená kultúra oder die offene Kultur ist eine Plattform der Unabhängigen in der Kulturszene. Über 300 Institutionen sind da versammelt und wollen eine demokratische, eine freie Kultur für alle. nicht nur eine nationalistische Kultur, nicht nur eine Kultur für Ausgewählte, für eine Nation, eine Sprache, weil die Slowakei ist ein vielfältiges Land und unsere Kulturszene ist tatsächlich sehr bunt, sehr vielfältig. Das wollten wir äußern.
Es ging auf der Demonstration ja nicht nur darum, gegen politischen Einfluss auf die Kultur zu protestieren, sondern ganz konkret um die Abberufung der Kulturministerin Martina Šimkovičová. Das haben wir gerade ja auch in dem Beitrag gehört. Eine Petition zu ihrer Abberufung hat schon fast 200.000 Unterschriften. Was glauben Sie, steckt hinter den Abberufungen, für die sie ja auch verantwortlich zeichnet?
Naja, wir versuchen das schon das zweite Mal. Also die erste Petition gab es schon im Frühjahr, jetzt die zweite. Beide, diese neue erreichte in 3 Tagen 175.000 Unterschriften. Also offensichtlich in der kleinen Slowakei mit 5 Millionen Einwohnern sind viele, sehr viele unzufrieden mit der Leistung dieser Kulturministerin, die politisch sehr rechts steht, die tatsächlich sich sehr radikalisiert hat und leider hat sie immer noch eine Unterstützung des Premierministers. Ich glaube, das macht viele auch so unzufrieden. Er behauptet, er steht hundertprozentig hinter ihr, auch wenn die Kulturszene eigentlich sie selbst als ihren größten Feind stilisiert. Also sie hat keine Kommunikation mit den Kulturschaffenden. Stattdessen hetzt sie noch weiter gegen die Kulturszene und spaltet die Gesellschaft noch tiefer.
Ja, manche sprechen ja schon von einem Staatsputsch. Sie, Herr Choworetzky, Sie haben ja sogar vermutet, dass das so eine Verschleierungstaktik ist, um von Fico, um sozusagen seine Justizreform irgendwie durchzuziehen. Was genau vermuten Sie da?
Das könnte sein. Also es könnte ein Ablenkungsmanöver auch bedeuten, weil es ist gerade jetzt Sommerzeit, wir haben Schulferien noch bis Augustende, viele sind außerhalb der Hauptstadt. Aber trotzdem offensichtlich interessieren sich sehr viele Leute dafür, was gerade in der slowakischen Gesellschaft passiert. Eine Sache ist die Kultur. Da ist es jetzt sehr laut und sehr offensichtlich nach diesen erwähnten Entlassungen. Ganz schweigsam geht es um die Justizreformen. Da wurden gerade auch viele sogar verurteilte Täter freigelassen wegen dem Justizminister. Und Robert Fico versucht, viele seiner Sponsoren, seine Parteifreunde auf den freien Fuß wiederzubekommen und die Korruption zu vertuschen. Das heißt, es könnte auch sein, dass für ihn eigentlich dieser große Streit und Demos, wo es um die Kultur geht, eigentlich eine Option sind, um schnell alles in der Justiz durchzusetzen, wie er sich das wünscht.
Das heißt, möglicherweise steckt der Umbau der Justiz hinter den Angriffen auf die Kultur.
Genau, also der Robert Fico musste ja vor 6 Jahren wegen schweren Vorwürfe der Korruption zurücktreten. Nach dem Doppelmord an Jan Kuciak und Martina Kuschnirova gab es schon damals eine lange Welle von Protesten. Und er hat das irgendwie nie verarbeitet, dass er zu dem Rücktritt tatsächlich, musste tun. Und das ist jetzt eine Anke, die er als seine vierte Amtszeit sieht.
Herr Choworetzky, Sie haben gesagt, 10.000 Leute sind heute gekommen. Das sind wirklich viele. Wie glauben Sie, geht es weiter mit den Protesten? Manche vermuten, dass sich die Europäische Kommission einschalten könnte. Glauben Sie das auch?
Das könnte auch helfen. Tatsächlich ist es so, dass heute der Protest war eine unabhängige, überparteiliche Initiative. Und gleich morgen ist der nächste Protest. Zur Demonstration ruft die größte, stärkste Oppositionpartei, Progressivne Slovensko oder die Progressive Slowakei, wieder um 18 Uhr wieder in Bratislava auf einem anderen Platz. Und ich erwarte wieder tausende Menschen. Ich glaube, dieser Kampf geht jetzt weiter.
Und Sie sind morgen natürlich dann auch wieder dabei.
Ich hoffe, dass ich schaffe das. Morgen bin ich wahrscheinlich nicht auf der Bühne, aber einfach nur als Zuhörer dabei. Ist es wichtig.
Sagt der Schriftsteller und Journalist Michal Choworetzky. Wir sprachen über die Proteste in der slowakischen Hauptstadt Bratislava für die Unabhängigkeit der Kultur und für die Demokratie. Herr Choworetzky, ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen. Ďakujem vám.
Was für ein Mensch muss es sein, der sich eine solche Kunst in einen repräsentativen Raum, sein Büro hängt? derjenige, der sich damit identifiziert, kann zeigen, ich bin überlegen, ich bin souverän, ich habe zu Recht auch diese Machtposition inne.
Mit dem Rücken zur Kunst. Was hängt in den Büros von Ministerpräsidenten, von Senatorinnen, Parteivorsitzenden oder Regierungschefs? Womit umgeben sie sich bei der täglichen Arbeit und der Sorge um uns Bürgerinnen und Bürger? Wovon lassen sie sich inspirieren? Wovon ablenken? Darum geht es in unserer Sommerreihe mit dem Rücken zur Kunst. Und heute besuchen wir den Berliner Kultursenator Joe Ciallo. Seit anderthalb Jahren ist der CDU-Politiker im Amt. Zuletzt geriet er in die Schlagzeilen mit einer gescheiterten Idee. Er wollte Kulturförderung von einer Antisemitismusklausel abhängig machen. Für meinen Kollegen Gerd Brendel hat Joe Ciallo sich an seinem letzten Arbeitstag vor dem Sommerurlaub kurz Zeit genommen.
Gleich zur Begrüßung werden Erwartungen, was die ästhetische oder künstlerische Bürogestaltung betrifft, vom Hausherrn energisch zurechtgestutzt.
Hier wird erstmal gearbeitet, ja. Und insofern habe ich das nie so eingerichtet, um irgendwen zu beeindrucken.
Beeindruckend sind sie trotzdem. Die zwei Fotoarbeiten im Büro des Berliner Kultursenators Joe Ciallo. Einmal 2 Meter groß.
Also zunächst einmal gehören die beiden Bilder zusammen von der Künstlerin Mia Florentina Weiß. Was wir gemeinsam haben, ist, dass diese Künstlerin aus Franken kommt und ich habe persönlich sehr lange in Franken gelebt.
Ein Foto hängt an der Wand gegenüber von Ciallos Schreibtisch, das andere über dem Besuchersofa. Am unteren Bildrand hat die Künstlerin ein Stück ganz realen Maschendrahtzaun montiert. Dahinter leuchtet Nachthimmel und erst beim genauen Hinschauen ist das Motiv zu erkennen. Das vermutlich berühmteste dreidimensionale Ortsschild der Welt.
You know the Hollywood sign that stands in the Hollywood hills.
Ich fand sie deswegen spannend, weil sie dieses Zeichen, dieses Hollywood-Zeichen in L.A. fotografisch eingefangen hat. Und man sieht dann Engel hier vorne drin. Also es ist in L.A., Los Angeles, hier oben. Letztlich hat das in mir was ausgelöst. Also dieser sehnsuchtsvolle Blick von hinten in die Stadt, in der Träume verwirklicht werden.
Und wo Joe Ciallo in seinem früheren Leben als Musikmanager oft unterwegs war. Ihn selbst bringt das Fotomotiv im Politikeralltag allerdings nicht zum Träumen.
Diejenigen, die mich besuchen, die schauen immer da drauf. Mitunter entsteht eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Vielleicht hängt das auch mit dem Bild zusammen.
Warst du?
Ja, unglaublich.
Die Stadt der Träume versus die Stadt ohne Geld. Stoff für mehr oder weniger angenehme Gespräche. An der Seitenwand direkt gegenüber von Ciallos Schreibtisch das 2. Bild aus der Serie.
Auch ein Blick nach L.A. rein und das Werk heißt The Eye of God. Ich glaube, jeder soll einfach für sich selber was rausziehen, was er damit in Verbindung bringt.
Und was zieht Senator Ciallo daraus? The Eye of God, das Auge Gottes?
Das fragen Sie einen katholischen Christen. Das Auge Gottes ist für mich seine Allgegenwart. Und okay. Präsenz. Nicht, dass ich immer entlarvt werde, sondern wo ich mich gesehen fühle und aufgehoben fühle und wohlbehütet fühle.
Fast unscheinbar wirken daneben 2 andere Objekte.
Da drüben habe ich noch 2, die für mich persönlich eine große Rolle spielen. Das ist so ein Stück weit das Land, in dem meine Mutter und meine Brüder leben. Tansania, Ostafrika.
2 typische Bewohner der afrikanischen Savanne. Aus Leder, die mit den aufgenähten Kulleraugen so aussehen wie Spielzeugtiere. Eine Giraffe und ein Elefant.
Naja, ich habe 2 Lieblingstiere, das tatsächlich Giraffen und Elefanten.
Schwärmt der Kultursenator.
Zunächst einmal ist der Gang einer Giraffe von einer solchen majestätischen Art. Die haben Wimpern, das macht alle Frauen auch immer wahnsinnig neidisch. Die Elefant ist auch ähnlich. Und diese Wehrhaftigkeit, die beide Tiere haben, aber die mangelnde Angriffslust, das finde ich schon irgendwie toll.
Arbeiten neben Familienerinnerungen, Los Angeles im Augenwinkel und das Auge Gottes als Gegenüber. Aber was steht da auf der Ablage hinter dem Schreibtischstuhl? Ein Plattencover.
Das ist Bob Dylan und war ein Geschenk auch zu meinem Geburtstag. Und was ich total fand, ist einfach dieser Slogan hier.
Swallow your pride. You will not die, it's not poison.
Swallow your pride, you will not die, It's not poison.
Schluck deinen Stolz herunter. Das bringt dich nicht um. Das ist nicht giftig.
Und ich finde, das ist einfach mal ganz gut, sich immer daran zu erinnern, dass egal, was man macht oder in welcher Funktion man jetzt auch immer ist, man ist nicht so wichtig, wie man sich vielleicht an einer oder anderen Stelle nimmt.
Wie ernst es ihm mit der Demut ist, würde man den Senator jetzt gerne noch fragen. Aber da tippt der Referent auf die Uhr. Im Vorzimmer wartet schon der nächste Termin. Demut im Amtsalltag heißt im Zweifelsfall, nichts wichtiger zu nehmen als die Kalenderfunktion.
Tja, und zum Glück war da noch ein Termin frei für unseren Autor Gerd Brendel und seinen Blick in Joe Giallos Büro. Und morgen statten wir in unserer Reihe Rainer Haseloff einen Besuch ab und schauen, was beim Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt für Kunst hängt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die gibt's jetzt von und mit Thomas Jedicke.
Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main hat die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Kassel bestätigt, keine Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche und Künstler der Documenta 15 in Kassel wegen Volksverhetzung und Beleidigung aufzunehmen. Die Kasseler Entscheidung entspreche dem Sach- und Rechtsstand, sagte ein Sprecher auf Anfrage des evangelischen Pressedienstes. Vertreter jüdischer Institutionen sowie Nachfahren von Holocaust-Opfern hatten im Zusammenhang mit Werken, die bei der Documenta 15 im Jahr 2022 gezeigt worden waren, Anzeige erstattet. Dabei ging es um den Vorwurf, dass einzelne Kunstwerke einen antisemitischen bzw. volksverhetzenden Charakter hätten. Die Anzeigen richteten sich gegen die für die Werke verantwortlichen Künstler sowie Verantwortliche der Documenta und der Politik. Antisemitismusvorwürfe gab es vor allem gegen das Großgemälde People's Justice des Künstlerkollektivs Taring Paddy, das zunächst mit schwarzen Tüchern verhängt und später abgebaut wurde. Wenn sich die künstlerischen Ausdrucksformen des Neolithikums mit denen des modernen Menschen überschneiden, kann das Ergebnis tragisch sein. In Andalusien wird ein Mann verdächtigt, Höhlenmalereien mit Wasser gereinigt zu haben, damit sie dann angefeuchtet besser sichtbar wurden. Das berichtet die französische Tageszeitung Le Figaro. Allerdings ging es dabei wohl weniger um die Liebe zur Höhlenkunst als darum, besonders ausdrucksstarke Fotos der rund 6000 Jahre alten Zeichnungen in sozialen Netzwerken zu posten. Durch das Anfeuchten lösten sich wasserlösliche Salze im Kalkstein, die dann die Bilder verblassen ließen, so der Vorwurf. Nun wird gegen den Mann wegen Verbrechens gegen das historische Erbe ermittelt, denn die Höhlen mit ihren Malereien in der Region gehören seit 1998 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Künstler Jacques Tilly wird mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Seit 1984 baut und entwirft er Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug. Diese verarbeiteten mit seiner unverkennbaren politisch-satirischen Handschrift aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen, erklärte die NRW-Staatskanzlei in Düsseldorf. Auch international hätten seine Karnevalswagen für Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Seit vergangener Woche steht auch ein Mottowagen des 63 Jahre alten Tilly im Haus der Geschichte in Bonn. Thema: der Kölner Kardinal Wölki und der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Die Ermittlungen gegen den Kandidaten Joost Klein wegen eines Zwischenfalls nach dessen Halbfinalauftritt beim Eurovision Song Contest im Mai sind eingestellt worden. Das teilte die schwedische Staatsanwaltschaft mit. Dem 26 Jahre alten Musiker war vorgeworfen worden, nach seinem Auftritt in Malmö eine bedrohliche Bewegung in Richtung einer Kamerafrau gemacht zu haben. Der Niederländer, der sich mit dem Song Europapa einen Platz im Finale gesichert hatte, war dann vom ESC ausgeschlossen worden. Laut Staatsanwaltschaft sind die Ermittlungen eingestellt worden, weil nicht bewiesen werden könne, dass die Tat ernsthafte Angst hervorgerufen habe oder Klein das beabsichtigt habe. Doch für den TV-Sender Avrotros, der in den Niederlanden für den ESC zuständig ist, ist die Affäre nicht vorbei. Der Sender will ein Gespräch mit der Leitung der Europäischen Rundfunkunion EBU, dem Organisator des ESC. Man sei immer noch schwer enttäuscht, dass das europäische Abenteuer von Joost Klein und der gesamten Niederlande auf diese Weise brutal beendet worden sei.
Und jetzt besuchen wir eines der größten Multikulti-Events in Europa, das Sziget-Festival in Budapest. Das feiert in diesem Jahr 30. Jahrestag. Seit vergangenem Mittwoch kamen schon hunderttausende Fans aus über 70 Ländern auf die Insel Buda, auch bekannt als Insel der Freiheit. Und wie frei es dort zuging in den vergangenen Tagen, das weiß mein Kollege Jörg Taschmann. Der hat ein paar der Stars und weniger bekannten Gäste erlebt. Schönen guten Abend, Jörg.
Ja, schönen guten Abend.
Was waren denn die aufregendsten Gäste bei diesem Sziget-Festival 2024? War das ein richtiges Jubiläumsprogramm?
Also ein richtiges Jubiläumsprogramm war es vielleicht nicht, weil im Vergleich zum Beispiel zum vorigen Jahr, wo man mit Billie Eilish ja nun wirklich einen Superstar hatte, haben jetzt vielleicht die ganz, ganz großen Stars zumindest in dieser Billie Eilish-Kategorie ein bisschen gefehlt. Man hat jetzt auch nicht versucht, eine Art Best-of zu machen und Bands nochmal einzuladen oder Künstlerinnen und Künstler, die sich auf Sziget in den vergangensten Jahren schon bewährt haben. Man ist einfach nach dem gegangen, was in diesem Jahr zurzeit eben auch durch die Welt oder durch Europa tourt. Da gab es natürlich auch große Namen. Fred Again zum Beispiel beschließt heute Abend das Sziget-Festival. Mittlerweile wird ja sehr viel auch elektronische Musik gespielt. Viele DJs stehen abends auf der großen Bühne. Aber natürlich Sam Smith aus Großbritannien. Das ist natürlich ein großer Name hier. Der hat hier gestern auch ein begeisterndes Konzert gegeben. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Aber Sziget ist ja nicht nur ein Festival, was aus Headlinern besteht, also aus Stars, sondern da kann man ja in über 400 Konzerten immer wieder auch Entdeckungen machen auf ganz vielen Bühnen. Und ich will jetzt hier nur zwei Namen kurz nennen. Einen italienischen Indie-Rocker, den ich gestern entdeckt habe, nennt sich Nasca, 27-Jähriger, der noch so voll auf Rockstar macht, das ganze Konzert halb nackt gegeben hat, auf der Bühne geraucht hat, sich in die Menge geschmissen hat, aber einen sehr melodischen Rock gespielt hat. Das war ein sehr schönes Konzert, ein bisschen altmodisch von einem jungen Mann, aber hat Spaß gemacht. Und vielleicht noch eine ungarische Band, die ich gerade heute noch gesehen habe, die Jazz Boys. Das sind drei Jungs aus Budapest, die elektronischen Jazz machen, aber auch sich ab und zu einen Saxophonisten holen. Übrigens auch eine Band, die hin und wieder in Deutschland kommt. Konzerte gibt.
Altbekanntes und Neuentdeckungen, das gibt es ja bei vielen Musikfestivals. In Sziget will man ja immer mehr sein als nur ein Musikfestival. Das versuchen natürlich viele andere Festivals inzwischen auch. Wie ist es denn mit diesem Anspruch nach 30 Jahren?
Also es gibt, glaube ich, zwei Alleinstellungsmerkmale vom Sziget-Festival. Das eine Mal ist die große Internationalität. Über 50% der Besucherinnen und Besucher kommen nicht aus Ungarn. Mittlerweile kommen die aus der ganzen Welt. Natürlich hauptsächlich aus Europa, aber man hört auf der Insel, weil Sziget heißt ja Insel, wahnsinnig viel Holländisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, natürlich auch Ungarisch. Aber das ist schon sehr, sehr international hier. Und das sind sehr, sehr junge Leute. Mittlerweile sagt man bei den Sziget-Machern, wir wollen die 18- bis 25-Jährigen als Zielgruppe, was ich ein bisschen untertrieben finde. Es sind schon auch noch ein paar ältere Leute auf der Insel. Und das zweite ganz große Alleinstellungsmerkmal bleibt eben, dass es sehr viele kulturelle Aktivitäten gibt, die nichts mit Musik direkt zu tun haben. Zum Beispiel ein großes Zirkuszelt. Ich habe hier gestern Nacht eine Aufführung aus Äthiopien gesehen, Zirkus Abyssinia. Das nannte sich Tulu. Da ging es um eine Goldmedaillengewinnerin aus Afrika. Dazu wurde afrikanischer Folk und Rock gespielt. Und dann kommen um 23:30 in dieses riesige Zirkuszelt noch weit über 1000 Leute. Also das ist schon etwas, was andere Festivals so nicht haben. Und es gibt Straßentheater und alleine fast 1 Million der 30 Millionen des Budgets fließt zum Beispiel in diese nicht musikalischen Events. Es gab durchaus eine Bühne, wo auch politische Fragen gestellt wurden, wo es um Rassismus ging, wo es über die Migrationspolitik geht. Solche Diskussionen finden hier immer statt. Man muss aber auch ganz ehrlich zugeben, die sind nicht sonderlich gut besucht. Man kann aber auch ins Olympiazelt gehen, solange die Olympiade war und dort zum Beispiel Basketball sehen, Frankreich gegen die USA, was ich zum Beispiel getan habe.
Jetzt wissen wir aber, dass in Ungarn eine sehr rigide Politik herrscht, was zum Beispiel die queere Community betrifft. Werbespots mit homosexuellen Inhalten sind verboten. Wie viel Freiheit gibt es denn bei dem Thema Queerness zum Beispiel beim Festival?
Also das ist schon richtig und jetzt komme ich nochmal auf Sam Smith zurück, der hier eben gestern wirklich ein begeisterndes Konzert gegeben hat, sich ja selber als eine nicht-binäre Person bezeichnet und mindestens 10-mal die Kostüme gewechselt hat, in Kleidern auftrat, queere Tänzerinnen und Tänzer hatte und mit sehr schmalzigen Popsongs und Balladen begann und dann wurde die ganze Sache immer wilder, immer queerer auch irgendwie und er hat das Publikum hier einfach, das sind über 50.000 Leute, absolut begeistert und in seinen Bann gezogen und er war auch das erste Mal in Ungarn und hat sich auch sehr gefreut. gefreut, endlich in Budapest spielen zu dürfen. Das also dann ein Mainstream-Akt, der all diese Werte, die Sigurd gerne hat, eben Toleranz, Freiheit, sexuelle Identität verkörpert. Aber da ist eben dieses Magic Mirror Zelt. Und das steht eben für diese Werte, die man hier bei Sigurd auch halten will. Und das wird geleitet von einem Ungarn, der 11 Monate des Jahres mittlerweile in Barcelona lebt, der auch sagt, er ist aus Ungarn weggegangen, weil es zu viel Druck gegeben hat, weil er sich sehr unfrei gefühlt hat. Der heißt György Újvári Pinter und der erzählt ein bisschen, wofür dieses Magic Mirror Zelt steht.
Tulajdonképpen mindenféle kontextusban nagyon érdekes a Magic Mirror, amiatt, mert eleve Európában ennyire nagy mainstream fesztiválokon...
Das Magic Mirror Zelt ist in vielerlei Hinsicht sehr interessant. Es gibt nirgendwo in Europa bei einem Mainstream-Festival einen so bedeutenden Ort für die Queer-Community wie beim Sziget-Festival. Für Ungarn ist die Situation dabei noch ungewöhnlicher, denn es ist in der EU das konservativste Land. Das zeigt doch sehr treffend, wie paradox unsere heutige Welt ist. In einem so konservativen, politisch schwierigen und populistischen Land wie Ungarn kann sich ein so freier Ort wie das Magic Mirror Zelt etablieren, ohne dass irgendeine Form von Selbstzensur stattfindet.
Ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass das Festival so viel Geld in die Tourismusindustrie reinbringt, dass man da etwas großzügiger ist und ein Auge zudrückt.
Man muss es auch sein. Es hat durchaus auch Versuche gegeben in vergangenen Jahren von Fidesz-Bürgermeistern mit irgendwelchen kleinlichen Sachen, wie man darf keine Lärmbelästigung nach 22.30 Uhr machen, die ein bisschen zu gängeln oder zu versuchen, sie in irgendeiner Form zu zwingen, mehr ungarische Acts zu zeigen. Aber da das Sziget-Festival sich vor Jahren an einen amerikanischen Großinvestor verkauft hat und trotzdem künstlerisch unabhängig ist, kann da die Regierung auch nicht so wahnsinnig viel machen. Und man toleriert dieses Festival, man versucht sich da so ein bisschen auch politisch aus dem Weg zu gehen.
Mit Blick also auf diese jetzt zu Ende gehende 30. Ausgabe, würdest du sagen, das hat immer noch seinen Charme bewahrt, dieses Festival?
Das Festival ist kommerzieller geworden, es ist größer geworden. Damit verliert man einerseits Charme, aber es hat sich eben seine Grundessenz bewahrt. Und allein wie viel man diese Zirkuszelte ausgebaut hat, wie viel man da rein investiert hat und wie sehr das auch angenommen wird von einem sehr dankbaren Publikum, das ist nach wie vor das, was hier so schön ist. Was die Musik und die Headliner anbelangt, Sam Smith kann man auch bei Lollapalooza in Berlin sehen. Dafür muss man nicht nach Budapest kommen, obwohl der hier in einem ganz anderen Kontext spielt. Was ich mir wünschen würde für die Zukunft, ist einfach, dass man wieder thematisch größere Schwerpunkte setzt. Es ist mir alles ein bisschen zu unübersichtlich geworden. Und die Insel ist riesengroß. Man muss die Bühnen nicht so nah aneinander stellen, dass verstreckenweise die Musik überschwappt von einem Ort zum anderen. Also das finde ich alles ausbaufähig. Man hat angekündigt, man will ab nächsten Jahr ganz neue Wege gehen, wollte aber nicht verraten, welche. Da bin ich wirklich gespannt, welche das sein sollten. Und ich hoffe mir sehr, dass das politische Festival, das politische Sziget, auch ein politisches Festival bleibt.
Vielen Dank, Jörg Taschmann. Er war für uns bei der Jubiläumsausgabe des Sziget Festival in Budapest und das ist heute zu Ende gegangen.
Sehr gern.
Und jetzt kommen wir zu einem Mann, den in Österreich jeder kennt oder man muss jetzt auch sagen kannte, Richard Mörtel Lugner.
Irgendwie hat er es geschafft, dass er ziemlich problematisch ist, aber man ihn irgendwie trotzdem gern hat, ich weiß nicht.
Oh, ich finde, er ist österreichisches Kulturgut.
Also ich finde, Lugner war Österreich. Lugner war Wien. Ich habe auch schon vor ein paar Jahren gesagt, dass so, wenn Lugner stirbt, stirbt Wien irgendwie. Oder die Seele von Wien auf jeden Fall.
Ja, die Seele von Wien also, auch von jungen Menschen gemocht, obgleich nicht ganz unproblematisch, der Bauunternehmer und Society-Löwe Richard Mörtel Lugner, ein Mann, der sich gern mit Frauen schmückte, der unlängst noch anzutreffen war im von ihm gebauten Einkaufszentrum Lugner City im 15. Wiener Bezirk. Das ist übrigens nicht nur für Schriftstellerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel ein Kultort. Lugner also der Lebemann, der nie unterschied zwischen Arbeit und Freizeit. Er ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Oliver Schusch erinnert an den Überlebenskünstler.
Bis zuletzt war fast alles im Leben des 91-jährigen Richard Lugner öffentlich. Mitte Juli erscheint in den österreichischen Medien ein Bild, das Lugner erschöpft lächelnd auf einem Krankenbett des Wiener Universitätsklinikums zeigt. Da hat er gerade eine schwere Herzoperation überstanden. Ein Einriss an der Herzklappe hatte sich vergrößert. Nun bestätigte seine Familie, dass Lugner gestorben ist. Bis zuletzt war er noch einigermaßen rüstig. Im Juni heiratete er seine 6. Frau, die 42-jährige Simone Reiländer, die Lugners große Einkaufsmall in Wien, die Lugner City, mitmanagt. Das Ehepaar Lugner produzierte vor kurzem noch Instagram-Clips aus den rund 100 Geschäften der Mall. Zum Beispiel aus einem Haarverlängerungsstudio. Im Videoclip steht Richard Lugner im Studio gestützt auf einen Krückstock neben seiner Frau. Beide tragen rote Perücken.
Wer neue Haare braucht wie die Simone und ich, da gibt's nur eins. Gemma Benefit her. Gemma Lugner.
Gemma Lugner. Diese Werbeaufrufe, in Lugners Einkaufsmall zu kommen, waren somit das Letzte, was das Ehepaar Lugner gemeinsam veröffentlichte. Lugners Aufstieg begann in den 1960er Jahren als Bauunternehmer in Wien. Anfangs renovierte er vor allem Altbauten. Seine Firma wuchs, zeitweise hatte sie mehr als 600 Beschäftigte. Das wohl spektakulärste Projekt von 1975 bis 1979 war der Bau einer Moschee im Wiener Stadtteil Floridsdorf im Auftrag des saudischen Königs. 1990 eröffnete er dann die Wiener Mall Lugner City. Für Aufsehen sorgte Lugner in den letzten 30 Jahren durch seine Teilnahme am Wiener Opernball, weil er immer wieder einen Superstar mitbrachte. In diesem Jahr war es Elvis' Witwe, die Schauspielerin Priscilla Presley, im vergangenen Jahr die Schauspielerin Jane Fonda. Doch Lugner war auch umstritten. Ihm wurde Sexismus vorgeworfen, weil er seinen Frauen und Freundinnen Tiernamen verpasste.
Da war das Zebra 22 und zwar 21 war es das Bienchen, die Simone, und jetzt habe ich wieder wem, und ich glaube, mit dem Täubchen will ich jetzt.
Es ist sehr erstaunlich, dass Sie sich alle diese Namen noch merken können.
Die Freundin mit dem Spitznamen Bienchen, Simone Lugner, wurde am Ende Lugners sechste Frau und seine Witwe. Lugner sorgte auch für Aufsehen durch seine Ausflüge in die Politik. 1998 und 2016 kandidierte er als österreichischer Bundespräsident, allerdings ohne Erfolg. Lugner zeigte in letzter Zeit immer wieder Nähe zu Politikern der rechtsradikalen FPÖ. Im Februar begleitete er den FPÖ-Politiker Norbert Hofer zum Burschenschafterball in der Wiener Hofburg. Bei diesem Fest war auch der Rechtsextremist Martin Sellner zu Gast. Aber Lugner scherte sich oft nicht darum, was andere von ihm denken.
Schauen Sie, ich habe inzwischen auch harte Haut gekriegt. Ich habe einen Observer, wo ich alle Medienberichte von Österreich kriege. Und was da oft so in Artikeln immer wieder steht über mich, da dürfte man sich nur ärgern, wenn man in der Öffentlichkeit steht, was ich ein bisschen bin, dann muss man halt auch einmal Seitenhiebe zur Kenntnis nehmen.
In der Wiener Innenstadt gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen zu Lugners Tod und seiner Bedeutung für die Stadt.
Er ist ein bisschen auch seine Art Legende. Ja, schade, ehrlich gesagt. Ja. War ja ein bisschen ein Machercheck, wie man bei uns sagt. Mit dem Opernball immer prominente Gäste nach Wien gebracht.
Ja, Ruhe in Frieden. War schon uralt, peinliche Weibergeschichten, aber viele haben ihn sicher unterhaltsam gefunden. Er war sicher eine Figur.
Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer würdigte Lugner auf der Plattform X als schillernde Persönlichkeit und als ein österreichisches Original, das ich nie verbogen habe.
Oliver Schosch über den heute verstorbenen österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner. Auch in den Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Dienstag finden sich Nachrufe. Hans von Trotha stieß allerdings bei seiner Lektüre auf einen besonders aufwühlenden Text für einen verstorbenen Künstler.
Martha Agerich, Daniel Barenboim, Igor Levit, Mischa Maisky, Alexander Melnikov, Ann-Sophie Mutter, Antonio Papano, Simon Rattle, Andras Schiff. Sie alle und viele mehr haben einen offenen Brief zum Tod des russischen Pianisten Pavel Kuschnir unterschrieben, der 39-jährig an den Folgen eines Hungerstreiks in einem russischen Gefängnis gestorben ist. Die FAZ druckt den Brief ab. Darin heißt es: Sein Verbrechen bestand darin, einen YouTube-Kanal mit 5 Abonnenten betrieben zu haben, indem er sich gegen den Krieg aussprach. Die Geschichte von Don Quixote wiederholt sich mit einem katastrophalen Ende, das unglücklicherweise für das Leben typischer ist als für die Literatur. Wir schreiben hier, um an ihn zu erinnern, und wir schreiben wegen der zahllosen unbekannten politischen Gefangenen in Russland wie überall in der Welt. In dem höllischen Kaleidoskop von heute, inmitten von Fake News, falscher Moral und falschen Werten, sind wir fast taub geworden. Wenn wir dann plötzlich einen fernen, schönen Ton hören, der seiner Bescheidenheit zum Trotz das allgegenwärtige höllische Tosen und Klirren übertönt, verneigen wir uns vor jenen Helden und Visionären, die sich in ihrer verzweifelten Einsamkeit für die Menschheit aufopfern und den höchsten Preis zahlen. Danke den Unterzeichnenden, die ihre Position nutzen, um uns zu erinnern. Auch der Papst hat einen Brief geschrieben. Thema: Warum sollen wir lesen? Gustav Seibt findet in der Süddeutschen, der Papst gibt einige Antworten, die nicht nur Christen angehen. Wunderbar findet Seibt, wie der Papst ein Zitat von Marcel Proust aufgreift. Wollen wir uns ein wenig die Augen reiben, schreibt er dazwischen, Proust in einer päpstlichen Verkündigung? Jeder, so lautet eines von mehreren Fazits von Gustav Seibt zum Papstliteraturbrief, jeder soll also lesen, wonach ihm ist, was ihm hilft bei Selbst- und Welterfahrung, beim Überwinden von Leere und Trostlosigkeit. Und wieder schiebt der Feuilletonist eine Bemerkung dazwischen, ein Seufzer diesmal, glücklich, wer das Richtige ohne allzu große Umwege findet. Gerrit Bartels kommentiert im Tagesspiegel, man hätte das jetzt nicht unbedingt für möglich gehalten, aus einer Schrift vom Papst Franziskus, im Grunde jemals von irgendeinem Papst, ein Zitat von Marcel Proust, von T.S. Eliot oder Jorge Luis Borges zu vernehmen. Bartels weist darauf hin, dass der Brief, bevor er das Hohelied auf die Literatur singt, mit deren Konkurrenz zu den audiovisuellen Medien anfängt. Direkt daneben analysiert Achim Fehrenbach den Spieletrend Cozy Games, eine Flucht in heile Pixelwelten statt in die vom Papst und von Gustav Seibt empfohlene Literatur. Kriegssorgen, Corona, Klimawandel, in Stardew Valley gibt es nichts davon, werden wir gelockt. Hier wohnen durchweg nette, entspannte und hilfsbereite Menschen. Stress kommt in diesem Idyll nicht auf, sonst wäre man ja schließlich nicht hier. Mehr als 30 Millionen Menschen haben seit 2016 eine Auszeit im Stardew Valley bezahlt. Damit gehört das gleichnamige Spiel zu den meistgekauften Titeln überhaupt. Ein sogenanntes Cozy Game, ein Wohlfühlspiel. Der Tagesspiegel diagnostiziert gerade eine Cozy Schwemme. Und dann stolpert man darüber, dass die Taz über ein ganz anderes Medium berichtet, das auch solche Welten zeigt. Manche Fotografien, erklärt Martin Mettin anlässlich einer Ausstellung zum Werk des Fotografen Tyler Mitchell in Berlin, zeigen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie sie sein könnte. Eine Sphäre des Möglichen, auf den ersten Blick Wunschlandschaften von träumerischer Schönheit. Bewohnt sind diese Szenarien von Menschen, die sorglos in den Tag hineinleben. Jedoch, auf den zweiten Blick fällt ins Auge, dass in den Werken ausschließlich schwarze Menschen oder People of Color abgebildet sind und dass ihnen bisweilen die Luft zum Atmen genommen wird. In der titelgebenden Videoarbeit Wish This Was Real spielen einige Jugendliche mit Wasserpistolen. Das Video verweist auf den 12-jährigen Tamar Rice, der mit einer Airsoft-Pistole hantierend von einem Polizisten erschossen wurde. Ein guter Feuilleton-Tag, weil die Feuilletons an wichtige Wahrheiten erinnern und daran, dass wir uns nicht cozy wegducken dürfen. Ein heiterer Tag kann das nicht sein.
Die Kulturpresseschau mit und von Hans von Trotha. Und das war Fazit. Ich bin Susanne Burkhardt, wünsche eine gute Nacht.